Anhalten, bis er sie gespielt hat. Und er kommt durch kaum eine größere Stadt, in der es nicht den obligatorischen Volksauflauf gibt. In Yps an der Donau spielt er so, dass die an der Mittagstafel sitzenden Franziskaner aufspringen und in den Kirchenchor laufen. An einer Zollstation packt er Klavier und Violine aus. Dadurch lenkt er Zollbeamten ab, die ihn wiedersehen wollen und sich daher seine Adresse notieren. Das Kind erreicht alles durch Musik. Das Auspacken der Instrumente, ein Sesam öffne dich. Und der Vater vermerkt stolz, wie viel Geld es wieder eingebracht hat. Mozart ist Musik, nicht nur ihr Diener, ihr Geschöpf. Auf ihn projizieren die Zuhörer das Erlebnis der magischen Annäherung. Mozarts Spiel ist so sehr eins mit dem Medium, in dem er allmählich lebt, dass er beginnt, seine Umgebung durch die Optik des musikalischen Vergnügens zu betrachten. Auch die Welt um ihn soll sich seine Späße finden. Sie soll Freude werden für ihn. Und erst in diesem Wunsch mag sich seine Hoffnung ausgesprochen haben, die Stunden dazwischen könnten etwas von ihrer Langeweile verlieren.
Thank you.
Die Oper. Das ist das Stichwort, das der Kaiser bei der ersten Audienz ausgegeben hat. Das Thema ist angeschlagen. Die Frage ist gestellt. Und der übermäßig lange hinausgezögerte Wiener Aufenthalt wird zu einer einzigen Reprise der Suche nach einer Antwort. Mozart beginnt mit der Komposition. Eine Absprache mit dem Spektakelmeister wird getroffen. Die Sänger werden für das Werk eingenommen. Es rührt sich, aber geht es voran? Bei anderer Gelegenheit kommt der Kaiser auf seine Frage zurück. Drängt also alles in die richtige Richtung? Es dreht sich im Kreis, das muss Leopold erkennen. Man steht auf der Stelle, als gingen die Geschäfte über seinen Sohn hinweg, als sei er Luft für die Wiener Gesellschaft. Lässt man ihn nicht allein? Zieht man sich nicht zurück? Erfindet der Spektakelmeister nicht immer neue Lügen, um ihn sich vom Leibe zu halten, den aufdringlichen Knaben, der sich zu viel vorgenommen hat? Leopolds letzte Antwort darauf ist ein Beschwerdebrief. Doch kann er dadurch nicht verheimlichen, dass der Wiener Aufenthalt dem Kreisgang einer Erniedrigung glich, eine Verhöhnung des Wunders. Erst im letzten Monat seiner Wartezeit tritt der Sohn ins rechte Licht. Er dirigiert seine geistlichen Werke. Aber es ist Kirchenmusik und in strengem Sinn verfehlt sie das Thema, die Oper. Italien und die Oper gehören zusammen. Wolfgang ist vorbereitet auf eine äußerste Anspannung. Er ist längst nicht mehr der Virtuose, er ist der Kompositeur. Im Dezember 1769 reisen Vater und Sohn nach Italien. Mozart beginnt mit der sprachlichen Vertonung seiner Stimmen. Er schreibt bald Deutsch, bald Italienisch. Er karikiert die Sänger, denen er begegnet, und er erzählt den Inhalt einer Oper in komödiantischer Manier. Nichts in diesen Sätzen ist gezügelt. Jede Wendung deutet auf Bewegung und hilft ihm, ein sprachliches Spiel auf mehreren Ebenen zu inszenieren. Wie singt ein Sänger? Welche Rolle spielt er? Und wie sieht er hinter der Bühne aus? Wolfgang kontrastiert das Leben, das Spiel. Ein Ton, ein Rülpser. Eine Melodie, ein Foltergejammer. Das Deutsche tritt neben das Italienische. Die Umgangssprache neben die des galanten Ausdrucks. Jede Erzählung hebt an, um abgebrochen zu werden. Abgebrochen, unterbrochen, damit er wieder ausschweifen kann. Die Materien wechseln, hoch und niedrig, schnell und langsam, damit es das Gesicht der vergnüglichen Reise bekommt. So entwirft er seine Stimmlagen, seine Stimmschwankungen, wechselnde Temperaturen. Und wer weiß, welche ihn gerade bestimmt? Keine Vulganz, nicht die kalte, nicht die warme. Es ist ein dauerndes Steigen und Fallen in ihm. Und wie soll er dem mit Worten begegnen? Er weiß es, die Worte sind steif. Die Worte machen eigentlich nicht so mit, wie er will. Sie tanzen nämlich nicht mit. Sie hüpfen nur einmal kurz auf der Stelle, so wie es ein einfältiger Tänzer macht. Wie er schreibt? Wie die Säue brunzen, ausdruckssatt, aber schwerfällig. Denn die Worte sind keine Musik. Und nur in ihr kommt alles zusammen. Das Steigen und Fallen. Die Bäder aller Temperaturen. Im Oktober 1771 reist Leopold mit dem Sohn zum dritten Mal nach Italien. Diesmal muss es gelingen. Mozart arbeitet wieder an einer Oper. Auf den Tag genau 2 Jahre nach der Aufführung von Mithridate kommt es in Mailand zur erfolgreichen Aufführung von Lucio Silla.
Thank you.
Schon 2 Stunden später zu seinem Nachfolger ausgerufen. Leopold widmet diesen Ereignissen alle Aufmerksamkeit. Der Mannheimer Kurfürst will mit den Österreichern ein Tauschgeschäft vereinbaren. Das lässt nichts Gutes erwarten. Wie verhält sich Preußen? Marschieren die österreichischen Truppen in Bayern ein? Das Land ist in Trauer und Mozart kann deshalb höchstens noch den privaten Verpflichtungen nachgehen. Um die bayerischen Erbstreitigkeiten kümmert er sich nicht weiter. Vielmehr will er einen Abstecher, einen kurzen Ausflug nach Kirchheim-Bolanden machen. Für 14 Tage oder 3 Wochen vielleicht. Man könnte dort am Hof der Prinzessin Caroline von Nassau-Weilburg musizieren. Er trägt das dem Vater sehr abrupt vor. Er ist bereits entschlossen. Doch er muss ja noch seine Begleitung erwähnen. Eine gewisse Familie Weber. Fridolin Weber ist Bassist, Souffleur und Notenkopist des Hoftheaters. Ein, wie Mozart schreibt, grundehrlicher Mann, der 6 Kinder hat, 5 Mädchen und einen Sohn. Eine Tochter muss man besonders hervorheben. Sie ist erst 16 Jahre alt, singt aber schon wie eine Primadonna. Mit ihr, Aloysia Weber, und mit ihrem Vater will er nach Kirchheim-Bolanden. Mozart sieht sich insgeheim als hoffendes Mitglied einer neuen Familiengemeinschaft, der Weberischen. Diese sind nicht nur seine Freunde, sie ersetzen auch die schützende Familienzelle. Mozart sieht sich nach einem neuen Innenraum um, in dem er sich aufhalten und sich vorzeigen kann, ohne sich darstellen zu müssen.
Thank you.
Wen und wie soll er heiraten? Mozart träumt ein wenig von der selig machenden Liebe, ohne die er sich eine Ehe nicht vorstellen kann. Er nennt noch keine Namen, aber er greift das Thema auf. Konvaliation. An solche Entrückungen schließt er abrupt seine Ablehnung an, nach Paris zu reisen. Beide Themen gehören ja für ihn zusammen. Er spricht vom Heiraten und, ohne Vermittlung, von seinen Zukunftsplänen. Was will er? Was kann er? Komponieren. Er will das Talent, das ihm der gütige Gott so reichlich gegeben hat, nicht vergraben. Soll er Stunden geben in Paris? Von Haus zu Haus laufen? Hier abgewiesen werden, dort warten? Schon der Gedanke lässt ihn zusammenzucken. Mozart denkt nicht an Geldarbeiten. Lieber unterrichtet er aus Gefälligkeit. Wenn jemand Genie, Freude und Lust zum Lernen hat. Sein neues Selbstbewusstsein ist unübersehbar. Es kulminiert in dem Entschluss, mit dem Weberischen zu ziehen. Die Szenerie hat sich in ein Trauerspiel verwandelt. In ihm handeln zwei Familien, die mozartische und die weberische. Aloysia, die vom Sohn gefeierte Sängerin, ist die Hauptperson. Leopold will dem Sohn nachweisen, dass seine Vorsätze übereilt sind und nicht auf Grundsätzen beruhen. Kein Impresario wird eine unbekannte Sängerin einstellen. Sie muss erst etwas werden und für diese Aufgabe soll Wolfgang nicht herhalten. Er hat einen Weg. Aloysia soll sich einbahnen. Leopolds Abrechnung ist radikal. Sie räumt mit allen Überlegungen Mozarts auf, die vom Wege abführen könnten. Am Ende das Urteil: Fort mit dir nach Paris! Vaters zurückgewinnen. Leichte Resignation ist beigemischt. Der Vater soll von ihm denken, wie er will, nur nicht schlecht. Vor allem aber soll er nicht schlecht von den Weberischen denken. Aloysia ist nicht seine Interesse. Man darf sie nicht in die Auseinandersetzung ziehen. Sicher, sie hat ihm den Kopf verdreht. Sie ist die Ursache seines Feuers, seines Eifers. Aber darf man sie deshalb verklagen? Mozart scheint geahnt zu haben, dass er die Grenzen unachtsam verwischt hat. Er glaubte, seinen neuen Freunden etwas schuldig zu sein. Er wollte ihnen ihre Freundlichkeit entgelten. Dem Vater mag das in anderem Licht erscheinen. Er könnte gegen die Weberischen ausfällig werden. Mozart merkt, dass er dem zuvorkommen muss. Seinen Entschuldigungsbrief hat er ja auf unsichere Fundamente gebaut. Dass er Aloysia liebt. Wie er sie liebt, was er sich dann doch erhofft, das alles kann er nicht sagen, kann er nicht einmal sagen. Dreimal gebraucht er Wendungen dieser Art. Er stockt, reiht Gedankenstriche aneinander und er zeigt damit doch nur, dass er die ganze Wahrheit noch nicht hat sagen können. Die Briefe an den Vater müssen den möglichen Spielraum gegenseitigen Respekts und gegenseitiger Zuneigung einhalten. Doch die Freundschaft mit Aloysia findet keinen Platz.
Thank you.
Juli 1778, innerlich von Mozart nur auf halbem Wege bewältigt, verlangt nach einer Fortsetzung dieses Weges in eine Zukunft. Wäre die Heirat nicht eine solche Zukunft und ergeben sich nicht daraus ganz neue Pläne? Mozart ist entschlossen, dieses Thema mit dem Blick auf Aloysia Weber zu entscheiden. Er denkt daran, sie in seiner Nähe zu haben, sie vielleicht auch, wenn es denn nicht anders geht, für Salzburg zu gewinnen. Leopold bemerkt, wohin es ihn zieht. Er macht gegen die Bekanntschaft zunächst nur vorsichtige Vorbehalte, um ihn nicht vor den Kopf zu stoßen. Unterdessen pflegt er die Kontakte, die ihm eine Stelle am Hof beschaffen sollen. Schließlich dringt er durch. Der Erzbischof willigt in Mozart Anstellung ein. Konzertmeister soll er werden und Hoforganist dazu. Eine schlecht bezahlte Stelle einnehmen, die aber von den drängendsten finanziellen Sorgen befreit. Leopold gibt sofort das Signal zur Abreise. Er verspricht vorsorglich, sich auch um die Weberischen zu kümmern, und er verbindet mit diesem Versprechen die Absicht, den Sohn endgültig nach Salzburg zu ziehen. Ich habe alles ausgedacht. Er lässt nichts unversucht, den Sohn umzustimmen. Mein Leben steht auf dem Spiel. Folge mir, sonst gehen wir zusammen zugrunde. An dir hängt alles. Deine Freundschaft mit der Weberin will ich dir lassen. Schreibe ihr Briefe so viel du willst, aber komm zurück. So summiert Leopold alle Vorschläge zu einem einzigen harmonischen Akkord. Alles soll vergessen sein. Das ist sein Angebot. Auch Mozart arbeitet am guten Ende des Trauerspiels. Am Abend des 25. Dezember 1778 trifft er in München ein. Er hat für diese Ankunft eine intime Stunde gewählt, in der man im Familienkreis zusammensitzen kann. Alles ist vorbereitet. Er versucht, Aloysia für sich zu gewinnen. Aber sie zieht den Schlussstrich. Sie weist ihn zurück. Wir wissen heute, wie Mozart darauf reagiert. Und in dieser Reaktion fallen alle Stimmen seines Sprachkonzertes noch einmal zusammen und ergeben einen übermäßig lauten und gänzlich dissonanten Akkord. Mozart setzt sich ans Klavier. Nein, nicht um zu spielen, sondern um zu singen, um laut zu singen. Beides gerät also hier einmal. Seltener fallen seine Leben durcheinander. Musik und Sprachen mischen sich. Mozart singt laut und spielt dabei am Klavier. Dissonante Rückung, die Stimmen fallen ineinander. Musik, Dreck, Abscheu, das endlich eingestandene Gewissen, nicht gewollt zu werden. Er setzt sich also ans Klavier und er singt laut. Leck mir das Mensch im Arsch, das mich nicht will. Das mich nicht will.
Oh!
bringt die Wende. Mozart soll für den Münchner Karneval 1781 eine Oper komponieren. Er will die Vorzeichen umkehren. Die Weberischen leben in Wien. Aloysia hat inzwischen geheiratet. Endlich hat er genug zu tun. Wien, ein herrlicher Ort, für sein Metier der beste Ort von der Welt. Mozart ist auf dem Sprung. Niemand soll ihn jetzt an die Misserfolge der Vergangenheit erinnern. Für ihn hat eine neue Epoche begonnen. Er hat andere Gedanken. Mit aller Bestimmtheit nimmt er sich vor, diese nicht mehr zurückzustellen. Natürlich mehren sich nun in Salzburg die Gerüchte. Sie bringen Mozarts Aufenthalt in Wien mit den Weberischen in Verbindung. Mozart wehrt sich noch ein wenig. Er denke nicht ans Heiraten, so schreibt er dem Vater. Jetzt, wo er anfange zu leben, gehe eine Heirat weit über seine Absichten hinaus. Er habe auch etwas anderes im Kopf und ein Textbuch in Händen. Belmont und Constanze oder Die Verführung aus dem Serail. So gibt er den Titel an. Mozart arbeitet an der Entführung. An den Themen der Arien lässt sich viel von dem erkennen, was ihn gegenwärtig beschäftigt. Zum ersten Mal deuten sich bei diesem Singspiel deutliche Parallelen des Textbuchs zu Momenten seiner Lebensgeschichte an. Mozart hat nach diesen Parallelen nicht gesucht. Das Textbuch lag längst vor, als er sich an die Vertonung machte. Er änderte es nach den Erfordernissen dramatischer Intensivierung, aber er findet Parallelen. Diese nehmen ihren Ausgang vom Namen der Geliebten, Constanze, der im Singspiel die größte Rolle spielt. Um diesen Namen entzündet sich geradezu eine Stimmung erotischer Faszination, in der sich Gegenwart und Erinnerung mischen. Aber auch in anderen Motiven entlädt sich das Feuer einer Mitteilung, die über den Text hinausreicht und diesen der Dienstbarkeit unterwirft. Oh, wie ängstlich! Oh, wie feurig! Auch das klopfende, liebevolle Herz soll man hören.
Liebevolles Herz, klopft mein Liebe voll. ist ich hoch, wie feurig klopft mein liebevolles Herz.
Die Heilung. Mozart sieht, dass die Wege nach Salzburg Er weiß auch, dass er es nicht lange allein aushalten wird. Das würde Komplikationen schaffen, die seiner neuen Selbsteinschätzung zuwiderlaufen. Er sucht also nach einer Form, sich zu fassen. Den Schwerpunkt, den er seinem Charakter geben will, nieder- und festzulegen. Im Juli 1782 ist die Entführung im Burgtheater aufgeführt worden. Mozart genießt den außerordentlichen Erfolg. Die Leute, kann ich sagen, sind recht närrisch auf diese Oper. Es tut einem doch wohl, wenn man solchen Beifall erhält. Dieses Wohlbehagen ergänzt er nach außen hin. Er will heiraten und der Vater soll endlich einwilligen. Nach der Aufführung des Singspiels glaubt er sich im Rechten nicht. Doch die Einwilligung des Vaters zögert sich hinaus. Sie trifft erst ein, als die Ehe schon geschlossen ist. Nun ist es vorbei. Mozart atmet auf. Für ihn ist damit ein Zeitalter beendet. Und ein neues soll anbrechen.
Thank you.
Beginnt mit den Reisebriefen an Constanze. Das liebste Weibchen, dem er gerne Federn anheften würde, damit es herüberflöge, nach Budwitz oder nach Prag. Bevor er an der Zauberflöte schreibt, bevor er überhaupt mit diesem Stoff bekannt geworden ist, züngelt er schon in einer Sprache, die sich in den Neckereien Papagenos fortsetzen wird. Stu, Stu, denkst du wohl so oft auf mich, wie ich auf dich? Mozarts Liebelei kennt keine festen Stricke, kein Tauziehen, keinen Partnerernst. Die Freude, die er empfindet, wenn er an Constanze denkt, ist eine schwindelnde Nähe, ein Anlass von Hochgefühl. Und die erotische Spannung, die er beschwört, bedarf keiner Umkleidung, keiner Steifheit. Diese Spannung ist wie von ihm für ihn geschaffen. Sie hat keine Ergänzung in hohen Gedanken, trabenden Tempi, schwärmerischen Ekstasen. Sie ist Gegenwart. Sie lässt sich aufbauen wie ein Zelt, das gleich wieder zusammenfällt. So sind diese Reisebriefe keine Liebesbriefe in irgendeinem irgendwoher bekannten Sinn. Sie bauen die Liebe nicht auf, sie muten nichts zu, sie verlangen weder Pathos noch Schwindsucht. Vielmehr stellen sie nur etwas her, die Balance des Glücks, die Erweiterung des Herzens.
Dunque, dunque fatto tutto, ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio, che imbroglio nascentevi con tanta precauzione. Per altra ascolta, per intenderci bene, Thank you.
Da der Tod, genau zu nehmen, der wahre Endzweck unseres Lebens ist, so habe ich mich seit ein paar Jahren mit diesem wahren, besten Freunde des Menschen so bekannt gemacht, dass sein Bild nicht allein nichts Schreckendes mehr für mich hat, sondern recht viel Beruhigendes und Tröstendes. Und ich danke meinem Gott, dass er mir das Glück gegönnt hat, ihn als den Schlüssel zu unserer wahren Glückseligkeit kennenzulernen. Ich lege mich nie zu Bette, ohne zu bedenken, dass ich vielleicht so jung, als ich bin, den anderen Tag nicht mehr sein werde. Mozart in den letzten Jahren seines Lebens. Musik schafft die einzige Kulisse, sein Bild aber verflüchtigt sich. Er wird in diesen Jahren ein Abwesender, einer, der seine Umgebung nicht mehr auf sein Spiel festzulegen oder einzustellen vermag. Es ist, als seien die Zuhörer aufgebrochen in ein anderes Land, als hätten sie ihn, der sich noch immer unbeirrt, ja in rascherer Manier der Arbeit widmet, zurückgelassen. Im Herbst 1791 reist Constanze noch einmal zur Kur und Mozart schreibt ihr seine letzten Briefe. Er vergnügt sich. Er gibt zu, dass er sich einige Delikatessen geleistet habe. Fisch und Wein. Sein Appetit ist plötzlich wieder stark. Er schreibt auch wieder an einer Komposition. Vielleicht an einem Requiem, das ein Unbekannter bei ihm bestellt hat. Am liebsten aber schleicht er sich in die Oper. Schleiche ich mich, ducke ich mich in eine Loge, gehe in eine andere oder ich schleiche mich sehr heimlich hinter die Bühne, um dort das Glockenspiel selbst zu spielen. Du weißt, wie es mir gefällt und Schikaneder hat es verwirrt. Ich mache ja so gerne einen Spaß und einen Narren aus den Menschen. Du weißt es, aber man muss nah heran an die Musik, wenn man gut hören will, ganz nah ans Orchester. Auch unseren Sohn habe ich mitgenommen, damit er staunen kann. Auch deiner Mama hat die Oper gefallen. Wem gefällt sie auch nicht? Dass du mir aber 2 Tage nicht geschrieben, das ist unverzeihlich. Ich werde bald kommen, dich zu sehen, dich zu küssen. Lebe wohl, Liebe. Und jetzt?
Ich senke und doch.
einen Tod.